Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Barfuß im Morgentau. Deine Zeit zum Durchatmen. Wir sind Miriam Kosemer-Bauer, Mindful Empowerment Coach
und Antonia Waldheim, Business Mentorin. Mit diesem Podcast wollen wir dir eine kleine Auszeit schenken und dir Impulse zum Innehalten geben. Wir teilen mit dir, was uns bewegt, beschäftigt und unterstützt. Schön, dass du da bist, um dir mit uns gemeinsam diese kleine Auszeit zu gönnen.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Barfuß im Morgentau. Mein Name ist Antonia und ich freue mich ganz besonders, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Und ich freue mich auch sehr, dass ich heute wieder einen Gesprächsgast habe, der ganz besonders gut zum Thema Loslassen passt. Und zwar Philipp van Hentjens. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Danke Ihnen vielmals für die Einladung.
Philipp van Hentjens ist erfahrener Osteopath und Gründer der komplementärmedizinischen Praxis Gutshaus in Wien. Und dabei liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit vor allem auf der Biodynamik, dem energetischen Ansatz der Osteopathie, bei dem der Mensch in seiner Gesamtheit behandelt wird. Und dabei möchte er körperliche Beschwerden nicht nur lindern, sondern auch Altlasten, die im Körper in Form von Spannungen, Blockaden oder auch emotionalen Belastungen gespeichert sind, so weit aus dem System lösen, dass sich der Patient oder die Patientin mehr als nur gesund fühlen. Ist das so?
Das ist eine gute Zusammenfassung. Das ist sehr gut zusammengefasst. Das ist ein sehr guter Raum, quasi, der die berufliche Tätigkeit gut abdeckt. Ja.
Vielleicht für alle, die sich mit Osteopathie noch nicht so auseinandergesetzt haben, können Sie vielleicht kurz so in 2, 3 Sätzen erklären, was denn Osteopathie ist?
Ganz prinzipiell geht es in der Osteopathie um das Suchen der Ursache einer Symptomatik. Und es ist unabhängig, welche Symptomatik das ist. Als Osteopath behandelt man Kinderwunsch genauso wie Haarausfall, genauso wie Kreuzschmerzen, genauso wie Migräne, genauso wie Entwicklungsverzögerungen bei Kindern. Weil es darum geht, die Ursache, das dahinterliegende Problem einer Symptomatik zu suchen, zu finden und zu lösen. Mhm. Und damit haben wir ein sehr vernetztes Denken, denken in verschiedenen Ebenen, wo diese Ursache einer Symptomatik begründet sein kann und lösen diese bestmöglich.
Das heißt, der Osteopathie liegt auch zugrunde, dass es zusätzlich zu dem, was wir sehen, zu dieser körperlichen Ebene, diese energetische Ebene.
Es ist eine, ich vergleiche bei meinen Patientinnen gerne den Behandlungsprozess wie das Schälen einer Zwiebel. Mhm. Sie haben eine strukturelle Ebene, das heißt der Bewegungsapparat zum Beispiel, sie haben eine nervale Ebene, sie haben eine Stoffwechselebene, sie haben eine energetische Ebene, sie haben eine psychische Ebene. Also es gibt verschiedene Ebenen und Symptome neigen dazu, in jeder dieser Ebenen irgendeinen Anker zu setzen. Irgendeine kleine Fixierung zu hinterlassen. Und deshalb ist es so notwendig, wenn ich wirkliche Gesundung und wirkliche Genesung erfahren möchte, dass ich dann mich um das gesamte System kümmere und in diesen Ebenen arbeite.
Das heißt, es zeigt sich eigentlich diese gesamte Komplexität unserer Gesundheit und auch der Krankheiten.
Und so abgedroschen ist es diese Gesamtheitlichkeit. Mhm. Es geht nicht ohne Gesamtheitlichkeit. Mhm. Das heißt, wenn ein Wirbel blockiert ist, ich kann einen Wirbel zwar einrenken, ja. Wenn ich mich aber nicht um die emotionelle Komponente kümmere, warum dieser Wirbel blockiert ist, ausgerechnet dieses eine Wirbelsegment, wenn ich mich nicht um das energetische Muster kümmere, in dem diese Blockade fixiert wurde, werde ich vielleicht eine Verbesserung haben, aber nicht wirklich ein Loslassen der Symptomatik respektive dieses Krankheitsbildes. Ja. Das System kann es dann nicht loslassen.
Ja, ja, sehr spannend. Das heißt, Sie haben ja ursprünglich, was war denn die, Sie haben ja ein bisschen einen anderen Weg ursprünglich eingeschlagen, zwar diesen medizinischen, aber es hat dann die Faszination für die Osteopathie, war das, was Sie eigentlich dann gefesselt hat. Ja. Was war da diese Faszination?
Die Faszination prinzipiell an der Osteopathie liegt darin, dass man ein unbeschreiblich vernetztes, kreatives Denken an den Tag legen muss, um zu sehen, jetzt kommt ein Patient und erzählt mir von dieser Problematik. Was habe ich schon gehört? Woher kann das wirklich kommen? Mhm. Und nur weil eine Patientin etwas erzählt, heißt das nicht, dass das die gleiche Ursache ist wie 5 Herrschaften zuvor. Ja. Und was mich fasziniert und bis heute unglaublich freut, es ist eine Freude, dass wir ununterbrochen arbeiten können. Mhm. Ich kann in jedem Alter arbeiten, ich kann mit jedem Gesundheitszustand arbeiten, mit jedem Krankheitszustand arbeiten. Ich brauche keinen Strom, ich brauche keinen Rezeptblock, ich brauche kein Instrumentarium. Ich kann mit meinen Händen im Wald arbeiten, wenn es sein müsste. Und das finde ich eine unglaublich schöne Art, Medizin zu betrachten und Medizin auszuführen und durchzuführen. Ohne Maschinen, ohne chemische Untersuchungen, ohne chemische Hilfsmittel. Es ist ein unglaublich natürlicher Ansatz der Medizin.
Eigentlich sehr auf das Ursprüngliche zurückgehend, was uns Menschen auch ausmacht.
Ja. Ja.
Jetzt habe ich ja auch erwähnt, dass Sie das Gutshaus in Wien gegründet haben. Da vereinen Sie ja zusätzlich zur Osteopathie noch andere
sehr
Disziplinen,
viele.
Genau, sehr viele. Möchten Sie vielleicht auch da ganz kurz, was ist denn die Philosophie hinter dem Gutshaus? Warum die Ergänzung durch andere Disziplinen, wenn die Osteopathie schon so umfassend ist?
Jeder Profi, ich glaube in jedem Lebensbereich, kommt früher oder später drauf, dass er von einem bestimmten Bereich bis zu einem bestimmten Bereich sehr gut ist, sehr gut arbeiten kann, gut unterstützen kann, gut begleiten kann. Und dann gibt es Bereiche außerhalb, da kommen andere Profis ans Werk und andere Profis übernehmen diese Arbeit. Ich habe zum Beispiel aufgehört, außer mit Kleinstkindern, mit Allergien zu arbeiten, weil die Arbeit der für mich oder bei mir arbeitenden Bioresonanztherapeutin dermaßen effizient ist und dermaßen potent ist, dass ich selber zwar Patientinnen möglicherweise vorbereite, aber den Patienten dann weiterschicke zur Bioresonanz und den Rest zu behandeln.
Ja.
Und wenn ich weiß, die kann das besser, dann lasse ich sie diese Arbeit machen. Abgesehen davon, dass es aufgrund dieser verschiedenen Ebenen, die ich vorher angesprochen habe, Probleme geben kann, dass ich sage, ich brauche jetzt für eine psychoemotionelle Ebene eine strukturelle, eine Systemaufstellung zum Beispiel. Ja. Ich brauche vielleicht chinesische Kräuter. Ich brauche möglicherweise einen kinesiologischen Ansatz. Das heißt, ich habe ein unglaublich großes Portfolio an Werkzeugen, um einen Menschen weiter in seinen und durch seinen Genesungsprozess zu begleiten.
Das heißt, wie sehen Sie da die Abgrenzung zur Medizin? Das ist immer dann, kommen vor allem Menschen zu Ihnen, wenn medizinisch abgeklärt eigentlich nichts wirklich zu finden ist.
Wir haben zwei Gruppen. Einerseits sind es Menschen, die wirkliche Symptome haben, wirkliche gesundheitliche Beschwerden, die aber durch Untersuchungen nicht nachvollziehbar sind. Das heißt, die werden also durch die ganze Maschinerie durchgeschleust und es ist nicht zu finden oder keine Begründung zu finden, warum leidet dieser Mensch. Die andere Menschengruppe sind die Menschen, die eine Beschwerde haben, diagnostiziert werden, ein quasi klassisches Beschwerdebild oder Krankheitsbild haben, die klassischen Behandlungen erfahren und die nicht helfen.
Können Sie da ein konkretes Beispiel
nennen? Das sind zum Beispiel Bandscheibenvorfallschmerzen, wo Menschen bis hin zu Bandscheibenoperationen erfahren, aufwachen und die gleichen Schmerzen haben. Und das sind dann sehr, sehr dramatische Geschichten, wo wir dann versuchen drauf zu kommen, okay, woher kam dieser Schmerz in Wirklichkeit? Das heißt, er hat einen klassischen Bandscheibenschmerz, er hat eine Magnetresonanz, die einen Bandscheibenvorfall verifiziert, es wird lege artis behandelt, aber die Behandlung funktioniert nicht. Und das ist die zweite Gruppe an Menschen, die wir sehr gerne übernehmen und wo wir hocheffizient arbeiten.
Gibt es denn so ein Grundthema bei den Menschen, die zu Ihnen kommen? Also so, wo Sie sagen, auch wenn sich die Symptome, die Bilder, also die Krankheitsbilder in unterschiedlichen Facetten zeigen, aber es gibt immer so ein Grundthema, das sich bei allen durchzieht?
Ja, ich würde zwei Grundthemen
oder
nennen.
Zwei Grundthemen.
Ich würde zwei Grundthemen nennen. Das eine ist die Hilflosigkeit, eine Art von Hilflosigkeit respektive Unzufriedenheit mit der Art der Behandlung, wie Menschen im zeitgenössischen Medizinsystem behandelt werden. Und die zweite Variante ist, dass Menschen respektvoll, liebevoll und heilsam mit sich selbst umgehen möchten. Sie möchten nicht 5 Medikamente am Tag nehmen. Sie möchten keine Medikamente mit Spritzen in ihrem Körper tief eingebracht bekommen. Sie möchten keine aggressiven Ansätze in Bezug auf ihre Gesundheit erleben. Sie möchten einen natürlichen Ansatz, einen intelligenten Ansatz, einen Ansatz, der nicht Krankheit wegknüppeln möchte, sondern Gesundheit verstärken möchte. Das sind zwei unterschiedliche Betrachtungsschienen und Betrachtungsweisen. Und ich würde sagen, das sind diese zwei Punkte.
Jetzt haben Sie gerade einen ganz spannenden Punkt genannt. den Sie ja auch im Gutshaus verfolgen, nämlich die Gesundheit verstärken.
Das ist unsere zweite Säule. Ja. Genau. Einerseits ist es Genesung zu finden, das heißt Beschwerden, gesundheitliche Beschwerden im bestmöglichen Fall in die Beschwerdefreiheit zu bringen und andererseits die Gesundheit zu verstärken, das heißt ein Individuum gesünder zu machen, als es aktuell ist. Wir kennen in unserer Kultur zwar gesund zu sein und wir kennen kränkeln zu sein und wir kennen krank zu sein und todkrank zu sein, aber bei unserer Kultur ist es nicht üblich, diesen gleichen Raster in die andere Richtung zu denken. Das heißt, dass ich gesund sein kann, dass ich sehr gesund sein kann und dass ich strotzend vor Gesundheit sein kann. Das heißt, ich habe mehr auf meinem Gesundheitskonto. Ich habe mehr Ressourcen, wenn ich immer tiefer in die Gesundheit gebracht werde.
Da habe ich auf Ihrer Webseite gelesen, dass es ja da vor allem darum geht, dass wir im Laufe unseres Lebens, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach, auch wenn es sich keine Beschwerdebilder zeigen, aber wie Lasten ansammelt und da sind wir dann wieder beim Loslassen. Woran merkt man, dass man bei seiner Gesundheit an dieser Nulllinie ist und dass noch was möglich wäre, wenn man keine Beschwerden hat? Weil das ist ja, glaube ich, die Herausforderung, dass diese Wahrnehmung dafür zu haben, wo wir denn mit unserer Gesundheit stehen, weil wir ja unseren Körper und unsere Gesundheit, solange es keine Probleme damit gibt, als selbstverständlich nehmen. Das heißt, wie finden die Menschen zu diesem Punkt, dass sie sagen, also außer dass man sagt, Kraft, also so diese üblichen Fitnessstudio-Ansätze, weil man irgendwie sportlicher werden möchte. Aber wo ist dieser Ansatzpunkt bei der Gesundheit?
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Das Problem ist nämlich, dass die meisten Menschen keine Referenz haben. Wir haben die Referenz verloren, wie gesund, fit, stark, wach, jung und glücklich kann ich mich fühlen. Wobei glücklich jetzt vorsichtig ist, reden wir von zufrieden. Das heißt, ich habe keine Referenz mehr oder viele Menschen haben keine Referenz, weil ihre Systeme so unter Belastung und unter Druck gesetzt wurden über Jahre und Jahrzehnte, dass man sich daran gewöhnt.
Ja.
Ich lebe in diesem Zustand, es tut mir eigentlich nichts weh, ich kann funktionieren, es ist alles ganz gut in Ordnung, aber ich habe keine Referenz, wie gut könnte es mir gehen. Und dann akkumulieren sich diese Dinge. Und meistens bei einem Alter von Mitte, Ende 50 aufwärts geht es dann los mit Lästigkeiten, die hereinkommen, wo wirklich zu wenig Gesundheitsressourcen da sind. Das wird dann als Alterungsprozess interpretiert, hat aber damit zu tun, dass einfach zu viele Altlasten in einem System abgespeichert wurden und die kann man dann nicht mehr kompensieren. Und dann rutscht man wirklich weg vom Empfinden der Gesundheit. Wenn Sie einmal tiefe Gesundheit oder hohe Gesundheit kennengelernt haben, möchten Sie das nicht mehr missen. Wenn Sie diese Qualität an Energie, an Wachheit, an Frischheit, an Ausgeruhtheit, an Potenz und Leistungsfähigkeit, wenn Sie das einmal kennengelernt haben, leben Sie nach dieser Art. Dann möchten Sie das beibehalten.
Das heißt, man muss es einfach nur mal kennenlernen.
Und das ist natürlich ein gewisser Prozess, weil wir sind alle in unseren Lebensrealitäten und in unseren Lebensrhythmen und die sind dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen. Es hat damit zu tun, wie ich esse, es hat damit zu tun, wie ich schlafe, es hat zu tun, welche Sozialkontakte habe ich, wie erfüllend ist meine Arbeit, wie belastend ist mein gesamtes Lebenssetting. Natürlich sind es Komponenten, aber an jeder dieser Komponenten kann sich nicht im Sinne der Optimierung, sondern im Sinne der Gesünderwerdung lässt sich arbeiten und lassen Sie ein paar Schrauben drehen.
Ja, das ist sehr spannend, weil auch die Miriam und ich haben schon ein paar Mal über das Thema Stress gesprochen, dass wir den Stress gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir an so ein hohes Level an Stress gewöhnt sind, dass wir gar nicht mehr diese Nulllinie spüren können. Und ich nehme an, so ähnlich würde ich das jetzt interpretieren, ist das bei der Gesundheit, wenn wir immer so ein bisschen weniger gesund sind, als es möglich wäre, dann gewöhnen wir uns an diesen Zustand.
Wir haben dann keine Referenz mehr, wobei ich ein bisschen allergisch reagiere auf das Wort Stress, weil ich jeden Tag 14 bis 16 Stunden aktiv bin und nie unter Stress bin. Dieser Stress beruht ja nicht auf Arbeitslast, sondern beruht auf Disziplinlosigkeit des Gedanken- und Emotionssystem betreffend und nicht aufgrund des Baren und Umfanges der Arbeit. Sie haben vollkommen recht, das Problem ist, ich habe eben keine Referenz mehr, gewöhne mich daran und früher oder später rutscht das Niveau immer weiter zurück. Ja. Vielleicht, aber wenige Menschen erinnern sich daran, wie ging es mir mit Anfang 20? Wie ging es mir, nachdem die mühsame Pubertät vorüber war, die Anlaufschwierigkeiten vorüber war, wo ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich wirklich im Saft. Ja. Jetzt beginnt das Erwachsenenleben, jetzt beginnt es, wenn man dorthin geht. Ja. Und viele Menschen oder viele Patienten erzählen mir dann, na, da war ich ja jung. Es hat nichts mit jung zu tun, sondern sie haben dann angefangen, Probleme hineinzuschlichten und haben den Zugriff auf diese Qualität verloren. Und dass sich dann Patientinnen mit der Zeit schwächer fühlen und nicht mehr jung fühlen, und nicht mehr, ist nachvollziehbar.
Ja, sehr spannend. Das heißt, der Alterungsprozess ist nicht, also die, wie soll ich das formulieren, das Gefühl des Alterns ist lediglich ein Gefühl, ist aber keine Notwendigkeit, sich dem hinzugeben.
Ja. Es ist ganz amüsant, weil die ältesten Patienten, die ich begleite, nach dieser Philosophie, die begleite ich jetzt seit 21 Jahren, 22 Jahren. Und es ist so köstlich, weil diese Menschen sind über 20 Jahre älter als zu dem Zeitpunkt, wo wir begonnen haben. Ja. Und sie erzählen mir zum Beispiel, schauen Sie, ich sitze bei Abendessen und kann nicht mitreden, weil alle meine Freunde haben die unglaublichsten Krankheiten, Beschwerden, Symptome und Probleme und ich habe nichts. Es geht mir blendend. Ja. Und dann erzähle ich diesen Patientinnen, womit sie zu mir gekommen sind, vor 20 Jahren. Mhm. Und sie erinnern sich nicht einmal mehr daran, dass sie nicht schlafen konnten, dass sie keine Verdauung hatten, dass die Haut schlecht war, dass sie ständig müde waren und so weiter und so fort. Und 20 Jahre später sind sie besser als 20 Jahre zuvor, weil sie diszipliniert daran gearbeitet, das klingt so hart, aber einfach mit einem Fokus daran gearbeitet haben, nein, ich möchte jetzt gesünder werden. Ich esse auf eine andere Art, ich atme vielleicht anders, ich trinke vielleicht anders, ich schlafe vielleicht anders, ich gehe ein- bis zweimal im Jahr zum Osteopathen, um einen Service machen zu lassen, und ich möchte daran arbeiten, dass es mir wirklich gut geht.
Ja.
Und es ist kein großes Primborium. Es hört sich jetzt vielleicht aufwendiger an, als es ist. Ja. Die meisten Dinge sind Common Sense, aber wenn man eine Anleitung hört und eine Begleitung, fällt es natürlich leichter. Ja.
Das klingt nach einer sehr erfüllenden Arbeit, wenn man dann diese wirklich langjährige Begleitung auch sieht und sieht, wie schön sich das entwickelt hat.
Die natürlich besonders schön ist, wenn ich mit Neugeborenen arbeite und ich habe dieses Kind dann in der Hand als Schulkind und ich habe es dann als Maturant und ich habe es dann nach der Verlobung und ich habe es dann mit eigenem Kind, also der Zeitraum, wenn man so lange in der Branche ist, ist es interessant, wie lange man begleiten darf. Das ist schön.
Sehr schön. Was waren denn, also wenn Sie jetzt Ihren Weg betrachten, dieser fast 30 Jahre, die Sie als Osteopath tätig sind, was waren denn so die Herausforderungen, die größten auf Ihrem Weg? Wo waren so Hürden fast? Und wie sind Sie damit umgegangen?
Ich muss lächeln, weil jede Hürde und jedes Problem immer im Leben eben dafür sorgt, dass man eine Entwicklung vollzieht und man nachher besser, größer, stärker, reifer, weiser, demütiger ist. Ich habe sehr gerungen, ich habe nicht gerungen, aber es war kein leichter Weg. Wie Sie angesprochen haben, ich habe die biodynamische Kranialosteopathie gemacht, den energetischen Teil in der Osteopathie. Das ist eine 9 Jahre dauernde Ausbildung. Und bevor ich auf diese Art, bevor diese Philosophie in mein Leben getreten ist, war das Leben schön. Das war einfach. Es kam jemand mit Kreuzweh, man hat irgendeinen Wirbel eingerenkt, man hat irgendwelche Muskeln entspannt, man hat vielleicht 3 Hausübungen mitgegeben und den Patienten wieder nach Hause geschickt. Je mehr der energetische Ansatz hereingekommen ist, desto diffiziler und delikater wurde das Bild. Menschen betreffend, Behandlungsprozessen betreffend. Und da hat am Anfang das Ego natürlich massiv rebelliert und Strategien gesucht oder versucht, okay, vielleicht kann man da zweigleisig fahren, was leider nicht funktioniert, weil diese Zwiebel eben eine Zwiebel und ein Stück ist und dieses Stück mag verschiedene Ebenen haben, aber in Wirklichkeit es ist eines. Und ich muss dieses eine im Gesamten betrachten. Und ich kann keine Patientin zerlegen in ihre Einzelteile, sondern ich kann es nur in einem Stück sehen und dementsprechend dann sehen. Und das war sicher eine der größten Herausforderungen, diese energetische Transformation und spirituelle Transformation in mir zu vollziehen, das Alte loszulassen, bis es in das Neue wieder hineingepasst hat. Und dann transformativ quasi meine alte Behandlungsart und Lebensart sich nicht vermischt hat, sondern angepasst hat und durchmischt hat mit dem spirituellen und energetischen Hintergrund.
Das klingt eigentlich eher, das klingt nach einer Verschränkung der unterschiedlichen, sowohl des Wissens als auch der Erfahrungen und ihrer persönlichen Weiterentwicklung.
Und auf der basiert die ganze Geschichte, weil es geht in der Biodynamik nicht um Techniken, es geht um eine Entwicklung des Individuums, des Therapeuten selbst, der sich verändern muss, um ein besseres Werkzeug zu werden. Und wenn ich als Therapeutin mich so weit hingeben kann, dass durch mich gearbeitet wird, und es ist nicht leicht, weil uns das Ego im Weg steht, dann bin ich da am richtigen Weg und der hört aber nie auf.
Was mussten Sie loslassen in diesem Prozess?
Sehr, sehr viele einzelne Punkte, aber ganz global kann man sagen, Ego-Bestandteile. Denkmuster, Glaubenssätze, Überzeugungen, die nie wirklich glücklich sind. Die können, die helfen als Krücke oder sie helfen als Werkzeug. Da bin ich manchmal sehr dankbar darüber. Aber man muss wirklich Acht geben, wann sie anfangen, hinderlich zu werden.
Ja. Und da genau hinschauen. Ein intensiver Prozess.
Durchaus, durchaus. Fruchtvoll, aber intensiv.
Vielleicht noch kurz zu Ihnen als Mensch. Sie sind ein Morgenmensch, weil der Podcast heißt ja Barfuß im Morgentau. Sie sind ein Morgenmensch.
Ich glaube, da gibt es vielleicht auch noch verschiedene Definitionen von Morgenmensch. Für mich ist ein Morgenmensch jemand, der um 6 in der Früh aufsteht und fit ist. Ja. Ich pflege um 4:30 in der Früh aufzustehen und fit zu sein, weil mir der Tag sonst zu kurz wird. Ja. Meine Tage sind so voll und ich betreibe jeden Tag in der Früh Sport. Möchte das gerne erledigt haben, möchte wach und frisch und mit einem aktiven Stoffwechsel in den Tag starten. Deshalb beginne ich in der Früh mit dem Training. Und abgesehen davon, jeder, der die Morgenstunde kennt und schätzt, dem muss ich nicht erklären, wie heilig der Morgen ist.
Genau. Was fasziniert Sie persönlich so am Morgen?
Das Neue. Ich mag die Reife des Tages, wenn er geht. Der gealterte Tag, wenn er geht und diese Qualität der Reifheit eines Tages. Aber ich liebe die Frische des Tages, des Morgens. Wir haben heutzutage nahezu keine Verbindung mehr zum Sonnen, zur Sonne, zum Sonnenaufgang. Die Sonne ist eigentlich nur mehr gefährlich und nur mehr furchtbar und man muss also unglaubliche Cremen schmieren und sich nur fernhalten. Verstehen aber nicht, dass die Menschheit und die Natur, nicht die Menschheit, die Natur Jahrmilliarden mit dem Rhythmus der Sonne gelebt hat. Und wenn man nur mal beim Sonnenaufgang ein Sonnenbad mit den Augen nimmt und für 3-4 Minuten, die Sonne ist nicht so stark, dass es nicht ohne Sonnenbrille ginge, das Licht in das Auge treten lässt und einmal hineinfühlt, was das mit einem macht, wie das Nervensystem darauf reagiert, es ist traumhaft.
Ja. Traumhaft. Ja. War schön.
Und wie gesagt, es ist für mich, den Tag zu beginnen aus einer früheren Startposition.
Ein Startvorteil.
Ich habe einen Startvorteil.
Es ist schon einiges erledigt, bevor Sie
es ist erledigt und man ist frisch und ich bin wach und ich bin fit. Und wenn ich dann in die Ordination fahre oder ich gehe und ich sehe, wie Menschen mit einem Kaffeebecher in der einen Hand und mit einem Kipferl in der anderen Hand mit halb geschlossenen Augen vor sich hin trotten um 8 in der Früh, denke ich mir, es ist schade, so einen Tag zu beginnen.
Jetzt haben Sie schon ein bisschen angesprochen, wo Sie auch so für sich Ihre Kraft und Energie holen, nämlich eben gerade bei solchen beim bewussten Wahrnehmen solcher Momente. Gibt es noch andere Punkte, wo Sie sagen, das ist etwas, darauf möchten Sie nicht verzichten, weil Ihnen das so viel Kraft und Energie gibt?
Also ein großer Prozentsatz meines Alltages beruht darin, dass es mir so gut wie möglich geht, weil ich nur mit wirklich ausgeglichenem Wohlbefinden in diesem Ausmaß helfen kann und dienen kann, wie ich das tue. Ich kann nicht gestresst sein, ich kann nicht abgelenkt sein, ich muss mich darum kümmern, dass es mir so gut wie möglich geht. Und im Grunde habe ich den Großteil meines Lebens um diesen Zustand herum organisiert. Das heißt, ich achte auf meinen Schlaf, ich achte auf meine körperliche Bewegung, ich achte auf meine Ernährung, respektive Nicht-Ernährung, weil ich sehr regelmäßig faste, weil ich immer wieder Intervall faste, weil ich nur esse nach den Rhythmen meines Körpers. Ich habe mich gekümmert um meine Sozialkontakte. Ich habe Menschen aus meinem Leben entfernt, wo ich gespürt habe, nicht, dass sie mir nichts bringen, das ist es nicht, sondern dass sie mich wirklich kosten. Und da habe ich mich verabschiedet. Ich habe das große Geschenk, dass ich mir allerdings auch erarbeitet habe, dass ich in der Natur leben darf. Ich lebe mitten im Wald, in einem vollbiologischen Blockhaus, das eine Energietankstelle darstellt. Ich habe eine Orientation, die ich nach meinen Gesichtspunkten ohne WLAN, ohne Ablenkung, ohne irgendwelchen Geschichten gebaut habe, respektive eingerichtet habe. Ich habe mich darum gekümmert, wie kann ich im Außen dafür Sorge tragen, dass ich so stabil so stabil, ich will es nennen stabil, weil es ist leistungsfähig, zufrieden, friedvoll, wohlgelaunt sein kann wie irgendwie möglich.
Das klingt jetzt für manche Zuhörende vielleicht sehr anstrengend in diesem Bewusstsein, aber es ist nicht anstrengend, oder? Also es ist, wenn Sie diesen Rhythmus gefunden haben oder das gefunden haben, was Ihnen dienlich ist, dann nehme ich gleichzeitig wahr, dass es im Gegenteil, es braucht so diese Initialenergie. Mhm. Und
das Anstrengende ist das Loslassen.
Da sind wir wieder dabei.
Das Anstrengende ist das Loslassen, weil wenn ich meine Rhythmen gewöhnt bin, und wir haben alle Rhythmen, und ich denke mir, okay, vielleicht versuche ich einmal das Mittagessen mit dem Menü und nachher einem Dessert wegzulassen und esse vielleicht nichts oder einen Salat oder ein Stück gegrillten Fisch und schaue, wie mir das tut. Die Gewohnheit und die Mechanismen, die Autoregulationen dahinter sind so mächtig, dass es nicht leicht ist, rauszukommen. Ja. Die Gewöhnung, okay, vielleicht ich probiere mal, meinen Wecker 30 Minuten früher zu stellen und für 10 Minuten Atemübungen und Bewegung zu machen. Ich rede nicht von Training und Sport. Ausprobieren. Aber das loszulassen, jetzt verliere ich 30 Minuten Schlaf, ist nicht einfach. Und anstrengend ist zu Beginn dieses Loslassen zu lernen, zuzulassen und dann sich zu trauen, in eine neue Lebensrealität hineinzugehen, die nicht egoistisch ist.
Ja.
Die ist nicht ich-zentriert, sondern die hat damit zu tun, dass ich mich in einen Zustand versetzen möchte, der Welt so dienlich wie möglich ist. Dass dabei ein unglaubliches Wohlbefinden für mich herausschaut, ist mein Lohn. Das freut mich auf der anderen Seite. Und wenn Sie einmal ein System gefunden haben, das funktioniert, ist es selbsterhaltend.
Ja.
Natürlich nasche ich, natürlich trinke ich Alkohol, natürlich bleibe ich lange wach. Aber das sind Einzelmomente, die ich dann sehr genieße, die tun mir von der psychologischen Ebene sehr gut. Aber ich lebe sie nicht als Standardprogramm. Als Standardprogramm lebe ich, dass es mir so gut wie möglich geht.
Ja, sehr schön. Vielleicht auch so ein bisschen ein Impuls für alle, die jetzt zuhören, sich mal zu überlegen, was einem gut tut.
Von denen ich schon höre, ja, aber. Weil ich sehr viele Gespräche habe, ich auch in diese Richtung Menschen begleite und ich dann immer wieder höre, ja, aber ich habe 3 Kinder. Ja, aber ich sitze mit in der Stadt in einer kleinen Wohnung. Ja, aber ich bin auch nicht aufgewachsen im Wald in einem Blockhaus. Ich habe mir das entwickelt. Ich habe angefangen mit kleinen Schritten, mit kleinen Lebensänderungen, die mit der Zeit sich verknüpft haben, sich verschränkt haben und die dann ein Gesamtpaket gemacht haben. Aber zu sitzen und die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ich kann nicht, weil, ist keine Option.
Ja, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft auch, diese kleinen Schritte. Es braucht nicht gleich, also so nehme ich uns Menschen auch manchmal wahr. Wenn wir was verändern wollen, wollen wir gleich von 0 auf 100. Und jetzt gehe ich, keine Ahnung, jeden Tag ins Fitnessstudio. Jetzt mache ich das jeden Tag und ich muss eine Stunde in der Früh meditieren, anstatt diese 3 Minuten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, dass es auch diese 3 Minuten oder 3 Atemzüge am Anfang einfach mal sein dürfen, um reinzuspüren, was
ich
das verändert.
Im Gutshaus haben wir jetzt ein Video mit einem Patienten gedreht, der innerhalb von 6 Monaten 20 Kilo Gewicht verloren hat, dank unserer Gesundheitstrainerin. Die einzigen Lebensveränderungen, die er gemacht hat, er hat gesagt, er möchte Sport machen zwischen seinem Bett und der Toilette, wenn er in der Früh aufsteht, auf dem Weg dorthin. Und unsere Therapeutin hat ihm ein Programm zusammengestellt, wo er in 11 Minuten zwischen dem Bett und der Toilette seinen neuen Sport erledigt. Und dann hat er 5-mal in der Woche das Abendessen weggelassen. Und diese beiden Faktoren, diese beiden Faktoren haben 20 Kilo Gewichtsverlust. Der Mann schaut aus wie neugeboren.
Ja.
Strahlende Augen, ist wach, ist lustig, es ist unvergleichbar. Durch 10 Minuten Aktivität am Morgen und Weglassen des Abendessens, er hat es dann modifiziert, er hat dann weiter wieder Abend gegessen, hat aber nach einer großen Mahlzeit die nächste Mahlzeit weggelassen. Das heißt, er hatte eine Abendessenseinladung, hat er das Frühstück weggelassen, hat am Sonntag ein großes Frühstück gehabt, hat er nicht Mittag gegessen. Und damit ging das dann noch natürlicher und noch angenehmer. Aber das so viel zum Thema Modifikationen.
Ja, es braucht manchmal gar nicht zu viel.
Und das führt nicht in die Überlastung.
Ja, das ist ja das, wovor wir wahrscheinlich Sorge haben. Wie gehen Sie denn mit Veränderungen um? Gerade jetzt ist so eine Zeit, es hat so wie eine wenn man so sich umhört, wie so eine neue Epoche begonnen. Und viele Menschen, wenn man sie jetzt so beobachtet, sind Veränderungen ausgesetzt, die ständigen Veränderungen. Also es hat sich die Taktung der Veränderungen gefühlt deutlich erhöht. Nehmen Sie das auch so wahr? Und genau, wie gehen Sie grundsätzlich mit Veränderungen um?
Ganz grundsätzlich, als ultrasensibler Mensch, was in meinem Beruf sehr hilfreich ist, aber zum angesprochenen Thema anstrengend. Ich habe diese ganze Corona-Zeit, habe ich also Ohrfeigen bekommen von rechts wie links. Wenn Sie einmal in Europa 100 Millionen Menschen fürchten vor etwas, brandet eine Energiewelle an ein sensibles System, das Sie wirklich dramatisch spüren. Ja. Umgekehrt, wenn Sie unter so eine Hochsensibilität kennen, und das verknüpft mit einer extrem hohen Energie, das heißt, ich schaffe eine sehr hohe Arbeitsbelastung, eine sehr hohe Lebensbelastung, das aber bei einem sehr sensitiven System, dann lernen Sie damit umzugehen, indem Sie bei sich bleiben. Das heißt, ich habe eine dramatische Gedankenkontrolle, ich sorge mich nicht, ich denke nicht nach, ich mag mich austauschen mit Freunden oder mit Bekannten oder mit Familie, aber ich lasse nicht Gedanken sich amok laufen. Ich lasse es nicht zu. Ich habe Werkzeuge, wie ich Gedanken, die von alleine beginnen, wieder aus meinem System hinausgebracht werden. Dadurch, dass die Gedanken nicht amok laufen, werden keine Emotionen generiert. Das heißt, damit werde ich nicht nervös und ängstlich, sondern ich bleibe bei mir und in der Stille. Und so sehr die Veränderungen im Außen sind, und mir gefallen diese Veränderungen, mir gefallen Veränderungen prinzipiell nicht.
Okay, das ist schon eine wichtige Aussage.
Ja. Wenn ich nach Grado komme, in mein Hotel, wo wir seit 50 Jahren einen Familienurlaub haben, und es hängt eine andere Uhr an der Wand, kann ich das nicht ausstehen. Also ich liebe es, wenn es so ist, wie es war. Ich liebe es, wenn mein Telefon 6 Jahre alt ist, ich möchte mein Auto haben für immer und ewig. Ich möchte keine Veränderungen. Einerseits. Andererseits liebe ich es, wenn das Neue in mein Leben kommt, weil ich weiß, dass es mich verändern wird und es wird mich nicht zum Schlechteren verändern. Das heißt, wenn ich reagiere, reagiere ich durch innere Mechanismen. Ich lasse mich nicht in den Stress treiben. Ich lasse mich nicht in die Angst treiben und ich lasse mich nicht wohin treiben, wo nicht ich für mich als Individuum sage, das ist meine Lebensrealität, das sind meine Überzeugungen, sind meine Glaubensrichtungen und nach denen lebe ich. Es hilft allerdings, keinen Fernseher zu haben. Ich habe seit 10 Jahren keinen Fernseher. Ich lese nur 2-mal in der Woche eine Tageszeitung, um informiert zu bleiben. Ich nutze keinerlei Social Medien. Ja. Geschäftlich ist es nötig über das Gutshaus. Aber ich lebe ein informiertes Leben, ohne in die Dinge wirklich knöcheltief, knietief, hüfttief einzutauchen.
Das klingt auch so ein bisschen, als würden Sie dem Leben sehr vertrauen. Ist das so?
Zu 100%. Ja. Und das ist das Schöne und das ist, was ich gelernt habe über die Biodynamik, dass ich in einem hohen Annehmen dessen bin, was mir das Leben liefert, was das Leben bringt, weil ich weiß, dass es auf lange Sicht das ist, was ich für meine Entwicklung benötige. So wenig ich es mag, so schlimm es ist, so schmerzhaft es ist, wenn ich einen Beobachtungszeitraum habe, eine Woche danach, ein Monat danach, ein Jahr danach, 10 Jahre danach, sehe ich, wofür war dieses Drama nötig, um meinen Lebensweg umzumodeln in eine andere Richtung. Und das Leben ist so viel einfacher geworden und bereichernder und schöner und leichter, seitdem ich mich diesem Fluss hingebe, in einer großen Wachheit. Ja. Weil man kann also da jetzt nicht nur mitdümpeln, sondern man muss die Wachheit haben, wenn das Leben von einem erwartet, jetzt Aktivität, jetzt Gas geben, jetzt Initiative. Also ich taumel nicht durchs Leben und schlafwandle durchs Leben, sondern ich bin in einem hochwachen Zustand, mich dem Fluss des Lebens hingebend. Ich versuche keine Widerstände irgendwie reinzubringen, die ohnehin nur mir wehtun, sondern mich dieser Lebensbewegung hinzugeben und dann zu realisieren, wann Aktivität von mir nötig wird.
Ja, so die Chancen und Hinweise eigentlich des Lebens zu erkennen. Ja. Ja. Das klingt sehr entspannt eigentlich.
Auch es ist entspannt. Es ist entspannt und es war köstlich, weil das vor 15 Jahren hereingekommen ist an einer Neujahrsmeditation, wo ich am 1. Jänner frühmorgens immer hinausgehe und das sind die heiligsten Morgen. Am 1. Jänner frühmorgens ins Freie hin, ist unbeschreiblich. Ja. Und ich mache da immer so Mikromeditationen und frage so, um was geht's. Ja? Mhm. Und irgendwie, es ist für 15 Jahre her, und da kam der Satz, lehn dich zurück und genieß die Show. In Bezug auf diesen Lebensweg, in Bezug auf dieses, lehn dich zurück, genieß die Show, schau dir das an, und wenn du reagierst, reagier. Aber ich muss nicht auf alles reagieren, ich muss nicht immer einen Kommentar haben, ich muss nicht überall Energie hineinschicken.
Ja, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja, dass man nicht überall mitspielen muss und sich alles zu Herzen nehmen muss, was um einen herum
wenn man wenn man friedvoll leben möchte.
Ja. Jetzt haben Sie sich in der Vorbereitung, habe ich Sie um Informationen gebeten, über sich, und Sie haben sich selbst bezeichnet als lernverrückter Entwicklungsfanatiker, Erfahrungsextremist, lebensliebender Genussmensch und hochspiritueller, bodenständiger Schnösel. Eine durchaus spannende Mischung.
Ja.
Jetzt, warum Schnösel?
Ja, ich möchte es kurz von der anderen Seite aufzäumen. Ich habe relativ zeitig in meinem Leben gefühlt, dass ich als Mann nicht auf die Welt gekommen bin oder als dieser Mann nicht auf die Welt gekommen bin, um auf Zehenspitzen zum Himmelstor zu kommen.
Okay.
Das heißt, ich möchte das Leben spüren, ich möchte das Leben erfahren, ich möchte die Dramen spüren, ich möchte die Freude spüren, ich möchte eine hohe Lebensintensität wahrnehmen.
Mhm.
Und das äußert sich darin, dass ich ein Qualitätsfanatiker bin, insofern Schnösel. Ich lege Wert auf ein gewisses Motorrad, ich lege Wert auf eine gewisse Uhr, ich lege Wert auf eine gewisse Kleidungsqualität, und das ist mir wirklich wichtig.
Ja.
Weil ich die Inkarnation feiern möchte.
Mhm.
Es ist in meinem Leben nichts wurscht.
Ja.
Es gibt nichts, was egal ist, weil wenn das egal ist, ist was anderes auch egal, und das nächste wird egal und das wird egal, und dann habe ich eine reine Existenz, aber kein Leben, kein reiches, volles Leben. Mhm. Und das war mit 16 schon, das war mit 18 schon. Nur habe ich das mit den finanziellen Mitteln und mit den möglichen Mitteln habe ich auch schon gelebt auf diese Art, weil ich verstanden habe, ich möchte leben. Mhm. Wenn ich schon hierher gekommen bin und wenn ich schon inkarniert bin, dann will ich diese Show genießen.
Ja.
Und es ist eh anstrengend und es ist eh mühsam, aber bestimmte Dinge möchte einfach ein Herz haben und möchte ich genießen und möchte mich freuen an schönem Besteck und ich möchte mich freuen an einer schönen Uhr. Ich möchte das genießen. Als Ästhet.
Ja. Ja. Damit wäre meine nächste Frage, was Sie glücklich macht. Oder gibt es denn etwas, wenn Sie sagen, so, was macht Sie glücklich, unabhängig davon, dass Sie so ein sattes Leben führen wollen und am Ende des Lebens wahrscheinlich sagen wollen, so war es gut. Was macht Sie glücklich?
Ja, also das mit dem Glücklich ist leider, da könnte ich jetzt sehr lange darüber sprechen.
Weil für mich
dieser Aspekt des Glücklichseins so überbewertet ist. Mhm. Für mich ist glücklich zu sein, das sind Peaks.
Mhm.
Das sind Momente, die plötzlich passieren, die eine andere Qualität haben als eine spirituelle Herzöffnung, wo ich verzaubert bin, wo ich überwältigt bin von etwas. Sondern glücklich ist für mich eine Spitze an Wahrnehmung. Ich bin zum Beispiel glücklich, wenn ich Freitagabend das erste Bier trinke und die erste Zigarette rauche der Woche. Dann bin ich glückselig, bin ich wirklich glücklich. Ich freue mich sehr oft über Dinge, aber dass ich glücklich bin, das passiert vielleicht einmal im Monat und ist nicht von mir eingefädelt, ist nicht von mir gemacht.
Ja.
Es passiert, weil verschiedene spirituelle, psychologische, körperliche, emotionelle Aspekte zusammenkommen und auf einmal habe ich diese Reaktion in Form einer glücklichen Empfindung.
Ja.
Was ich ununterbrochen bin, ist zufrieden.
Mhm.
Und das ist ein Geschenk, das habe ich meinen Eltern zu verdanken, die mich in unglaublicher Liebe großgezogen haben und mir ein Fundament gegeben haben, dass ich eine Grundzufriedenheit habe, die mich durch das Leben trägt, die mir fast mehr wert ist als die glücklichen Momente. Weil sie ununterbrochen vorhanden ist.
Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten noch über ganz viele Aspekte, die Sie jetzt angesprochen haben, weiter plaudern. Meine übliche Schlussfrage, zu der ich jetzt gern kommen würde, ist, wenn Sie eine Botschaft hätten, die Sie mitgeben wollen allen, die heute zuhören? Was wäre das?
Ich muss das in der Originalform sagen. Ut sementem feceris, ita metes. Das ist das abgedroschene Ernte deines Saat. Die wenigsten Menschen verstehen, dass im Leben nur das entsteht, was ich gesät habe. Ich kann nicht griesgrämig, unzufrieden, unmotiviert und müde durchs Leben gehen und erwarten, dass die Welt rosig, schön und angenehm ist. Wenn ich grundsätzlich herzoffen, lebensbejahend, zufrieden, unabhängig der Umstände, in die Welt hinausgehe, wird die Welt auf mich so zurückstrahlen. Und dieser Gedanke, ich kann nur das ernten, wenn ich gesät habe. Wenn ich einen Apfelkern eingesetzt habe, wird kein Erdäpfel draus oder keine Banane draus. Das heißt, ich werde das, was ich aussehe, psychologischer Art, emotioneller Art, spiritueller Art, durch mein Tun und durch mein Handeln, werde ich ernten. Es wird eine Resonanz meiner Umwelt geben auf mich zurück. Und wenn Menschen das wirklich verstehen würden, würden sie wahrscheinlich anders sehen. Weil sie wollen anders ernten. Ja. Jeder möchte ein gutes, feines, gutes Leben. Ja. Aber dazu muss ich das Richtige sehen. Ich muss das Richtige, nicht ich sollte, ich könnte, ich. Nein, ich muss.
Ja.
Punkt. So ist die Gesetzmäßigkeit. Es kommt nichts auf einer anderen Ebene daher. Also ernte deine Saat. Ja. Dass das mit einem offenen Herzen stattfinden sollte, mit einer lebensbejahenden Grundeinstellung, mit höchstem Respekt der Umwelt gegenüber, einem grundsätzlichen Respekt, das versteht, fällt dann für mich da alles hinein.
Ja. Ja, vielen Dank.
Ich danke.
Vielen Dank auch für das schöne Gespräch und die vielen Aspekte, einerseits des Loslassens und andererseits auch dieses Vertrauen ins Leben, der Umgang mit Veränderungen und Lebensführung an sich. Ich hoffe auch, du konntest ja von der heutigen Folge wieder was mitnehmen und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, Antonia.